Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Wir danken dir, himmlischer Vater, Herr unseres Lebens, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir vor allem gerade in der Taufe dein Werk haben sehen dürfen, das uns zeigt, wie wunderbar dein Tun an uns Menschenkindern ist. Und so danken wir dir nun auch für das Geschenk deines Wortes und bitten dich, Herr, sei du nun jetzt spürbar mitten unter uns und segne unser Reden und Hören auf dein Wort, dass es unseres Fußes leuchte und ein Licht auf unserem Wege werde. In Jesu Namen. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte euch heute Morgen zunächst eine moderne Sage näher bringen. Sie beruht zwar aller Wahrscheinlichkeit nach nicht auf historischen Fakten, deswegen ja auch Sage, aber ich finde sie trotzdem so gut und auch irgendwie so lehrreich, dass ich sie euch auf keinen Fall vorenthalten möchte. Ja, vielleicht haben sogar einige von euch die Geschichte schon einmal gehört, in der ein amerikanischer Flugzeugträger, die USS Lincoln, die Hauptrolle spielt. Eins vorweg, die USS Lincoln, die gibt es wirklich. Und sie gilt mit 332 Metern Länge und 97.000 Tonnen Wasserverdrängung als eines der größten jemals gebauten Kriegsschiffe. Und unsere moderne Sage berichtet nun von einem Vorfall, der sich vor einigen Jahren so ereignet haben soll und der uns durch ein Sprechfunkprotokoll überliefert ist, das ohne Zweifel wohl von einer der unheimlichsten Begegnungen dieses Giganten der Meere bei schlechtem Wetter berichtet. Es lautet wie folgt. Ein Funkspruch geht ein. Hier spricht A853 zu Ihnen. Bitte ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine Kollision zu vermeiden. Sie fahren direkt auf uns zu. Entfernung 25 nautische Meilen. Bitte bestätigen. Es folgt die Antwort. Hier spricht der Kapitän eines Schiffes der US Navy, der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika. Wir raten Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Der Funker meldet sich wieder zu Wort. Dies sehen wir weder als machbar noch als erforderlich an. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Daraufhin der Amerikaner. Hier spricht Captain Richard James Howard, Kommandant des Flugzeugträgers USS Lincoln von der US Navy. Wir sind das zweitgrößte Kriegsschiff der nordamerikanischen Flotte. Uns geleiten 2 Panzerkreuzer, 6 Zerstörer, 4 U-Boote und mehrere Schiffe, die uns jederzeit unterstützen können. Wir sind in Kurs Richtung Persischer Golf, um dort ein wichtiges Militärmanöver vorzubereiten. Ich rate Ihnen nicht, nein, ich befehle Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu ändern. Sollten Sie sich nicht daran halten, so sehen wir uns gezwungen, weitere Schritte einzuleiten, die notwendig sind, um die Sicherheit dieses Flugzeugträgers zu garantieren. Die Antwort. Hier spricht Juan Manuel Salas Alcantara. Wir sind 2 Personen, uns geleitet unser Hund, unser Essen, 2 Bier und ein Mann von den Kanaren, der gerade schläft. Wir haben die Unterstützung des Senders Cardenadial von La Coruña und Kanal 106 als maritimer Notruf. Sie können die Schritte einleiten, die Sie für notwendig halten, um die Sicherheit Ihres Flugzeugträgers zu garantieren, zumal er gleich an den Küstenfelsen Galiciens zerschellen wird. Und eben aus diesem Grund möchten wir es Ihnen nochmals ans Herz legen, dass es das Beste, das Gesündeste und das Klügste für Sie und Ihre Leute wäre, nämlich jetzt Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision zu vermeiden. Sie müssen nämlich wissen, wir fahren nirgendwo hin. Wir bewegen uns nämlich überhaupt nicht. Wir befinden uns im Leuchtturm A853 Finisterra an der Küste von Galicien. Ja, liebe Geschwister, da kann man auch noch so sehr Kapitän eines großen Flugzeugträgers sein und da kann man auch noch so sehr mit der modernsten Technologie und dem besten Waffensystem ausgestattet sein. Wenn es richtig stürmisch wird, dann hörst du vielleicht doch besser auf die Leute aus dem Leuchtturm, denn die haben den Überblick. Und wenn es vor lauter Wellengang auch mal nur drunter und drüber zu gehen scheint, dann orientierst du dich doch besser mal an dem Licht, das dir den Weg weisen möchte. Ich persönlich bin ein großer Freund von dem Bild des Leuchtturms für Jesus. Schließlich sagt er von sich, dass er das Licht der Welt ist, das erscheint, damit wir, die wir ihm nachfolgen, nicht in der Finsternis wandeln. Mein Leuchtturm, ich werde dem Versprechen trauen. Das haben wir eben in dem Lied gehört, was United gesungen hat. Und dieses Bild des Leuchtturms, das mag ich wahrscheinlich auch deswegen so sehr, weil ich dieses Lied so unglaublich gerne mag. Ich habe es mir gar nicht gewünscht, aber mich sehr gefreut, als ich gesehen habe, dass es gesungen wird. Wir haben es gehört. My Lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Mein Leuchtturm, du leuchtest in der Dunkelheit, ich werde dir folgen. My Lighthouse, I will trust the promise, you will carry me safe to shore. Mein Leuchtturm, ich werde dem Versprechen trauen, dass du mich sicher ans Ufer bringen, wörtlicher sogar tragen wirst. Und weiter, you will lead us through the storms. Du wirst uns durch die Stürme führen. Und you are the peace in my troubled sea. Du bist der Frieden in meinem aufgewühlten Meer. Ja, ich bleib dabei. Es ist ein tolles Lied mit einem großartigen Bild, das unsere christliche Hoffnung beschreibt, dass Jesus uns in unserem Leben und gerade dann, wenn es stürmisch und ungemütlich wird, als Licht der Welt den Weg weisen wird. Und jetzt, liebe Geschwister, könnte man ja meinen, dass unser Predigttext, den wir eben als Evangeliumslesung aus dem 4. Kapitel des Markus-Evangeliums gehört haben, auch genau in diese Kerbe hineinschlägt. Dabei fällt aber schnell eins auf. Die Grundsituation ist zunächst einmal eine ganz andere. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen, lasst uns ans andere Ufer fahren. So beginnt unser Predigttext. Jesus will ans andere Ufer und die Jünger sollen ihn dahin bringen. Wichtig ist mir dabei zunächst eins. Es gibt ein Ziel. Ein Ziel, das Jesus vorgibt. Lasst uns ans andere Ufer fahren. Und weiterhin, Jesus sitzt hier selbst mit im Boot. Es stellt sich hier im Text also nun die Frage, wie gelangt man denn jetzt nun mit Jesus am Boot an dieses andere Ufer? Wie gelangen wir denn dahin, wo Jesus mit uns hingehen möchte? Und vielleicht stellt sich für uns in der aktuellen Situation auch nochmal besonders die Frage, wie gelangen wir als Gemeinden, / Gemeinde, dorthin, wo Jesus mit uns hin möchte? Wie gelangt man also an das andere Ufer? Und eins müssen wir hier feststellen, liebe Geschwister. Unser Text hier aus dem Markus-Evangelium, der davon erzählt, der ist voller Rätsel. Zu Beginn des 3. Kapitels lesen wir, dass Jesus begann am See Genezareth in Gleichnissen zu lehren. Das geht also unserer Geschichte unmittelbar voraus. Und von den Jüngern wird dabei im Besonderen gesagt, dass ihnen das Geheimnis der Gottesherrschaft gegeben sei. Verstärkt wird das sogar noch einmal extra betont, seinen Jüngern, für sich allein aber legte er alles aus. Alles heißt es hier. Alles. Und doch durchschauen gerade die Jünger ein paar Verse später auf dem Boot nicht, worum es geht, geschweige denn, um wen es geht. Dem Geheimnis des Gottesreiches sind sie durch Lehre allein nicht auf die Spur gekommen. Im Gegenteil, die Jünger schreien ihre Angst heraus, haben kein Vertrauen und werden am Schluss von einem entsetzlichen Schrecken ergriffen, wenn sie nämlich die Frage stellen, wer ist der, dass ihm Wind und Meer gehorsam sind? Die Antwort der Jünger steht aus. Haben die Jünger sie noch nicht gefunden, weil sie ihn noch nicht gefunden haben? Und liebe Geschwister, die Geschichte mit dieser eigentümlichen Schlussszene, sie berührt mich. Denn Jesus redet, die Jünger reden, aber sie reden nicht miteinander. Es ist ein Gespräch, das eigentlich eine Art Nichtgespräch ist. Jesus und die Jünger reden aneinander vorbei. Sie sind zwar in einem Boot, aber doch weit voneinander entfernt. Die Jünger gehen sogar auf Distanz zu Jesus. Aus der Distanz heraus reden sie über ihn. In ihrer Sprache und in ihren Gedanken finden sie jedenfalls nicht zueinander. Und so entstand bei mir, besonders auch an dieser Stelle, irgendwie das dringende Bedürfnis, den Jüngern helfen zu wollen. Ich meine, sie sind doch mit ihm in einem Boot, aber sie haben doch nichts begriffen. Sie finden keine Antwort auf den, der Wind und Wellen anherrscht und ihnen verbietet, nach dem Leben zu greifen. Sie können sich noch keinen Reim darauf machen, dass sich der Wechsel von Herrschaft hier schon längst sichtbar vor ihren Augen ereignet hat. Sie haben Jesus zwar in der Nähe und bringen über ihn doch nur eine offene Frage heraus. Und so fühle ich mich geradezu irgendwie herausgefordert zur Antwort. Habt ihr Jünger denn nicht gemerkt, dass die Mächte, die euch und anderen nach dem Leben greifen, nicht mehr das Sagen haben? Habt ihr nicht verstanden, dass Wind und Wellen jetzt nur noch eine einzige Rolle haben, nämlich zu gehorchen? Selbst wenn das Wasser ins Boot schlägt, es bringt das Boot nicht zum Kentern, wenn er mit im Boot sitzt. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns ans andere Ufer fahren. Aber wie kommt man nun an das andere Ufer? Unser Text gibt uns eine klare Antwort, nämlich: Tritt aus der Distanz heraus. Die Jünger verharren nämlich in so einer staunenden Distanz. Obwohl sie ja augenscheinlich zu den Akteuren der Geschichte gehören, sind sie längst noch nicht eingebunden, mittendrin und doch nicht dabei. Dabei kann man diese Haltung vielleicht ja sogar irgendwie nachvollziehen. Ich meine, aus Distanz lässt es sich ja gut staunen und lässt es sich gut erschrecken. Auf Distanz gehen und bleiben, das liegt ja auch bei uns heute im Trend. Man lebt gut auf Abstand oder aus Entfernung. Das ist modern und das verspricht Freiheit. Man bekommt viel mit, kann wahrnehmen und beobachten. Man kann mitreden und auch über andere reden, wenn es nötig ist. Und für viele ist Distanz eine Art Königsweg, um sich herauszuhalten oder um sich nicht zu entscheiden. Man ist auch einfach nicht so stark emotional involviert. Mit etwas Distanz kann aus Trauer schnell nur noch Mitleid werden und aus Betroffenheit Erschrecken, aus Mitgliedschaft grundsätzliche Sympathie. Hauptsache, der Abstand ist gewahrt. Ja, liebe Geschwister, Distanz ist in meinen Augen auch der Grund, warum wir über Zahlen oder Statistiken auch immer nur hinterher erschrecken. Das gilt für Armutsberichte, genauso wie für Bildungsberichte und ebenso natürlich auch für alle Arten von Berichten zur Lage der Kirchen. Auf Distanz nimmt man Entwicklungen und Prozesse nicht so direkt wahr und man ist nicht nahe bei den Menschen. Auf Distanz sieht man letztlich doch nur undeutlich und ungenau, nicht wie in der ersten Reihe. Man verpasst Zugänge zu Menschen. Auf Distanz verpasst man auch den Zugang zum Glauben. Selbst in der Nähe Jesu, unter den Seinen, gibt es Distanz. Man könnte hier vielleicht von einer Haltung der religionsfreundlichen Gottlosigkeit sprechen. Das ist so, wenn dem eigenen Verstehen oder der Schwerkraft der Tradition eben doch mehr zugetraut wird, als seiner Einladung, gemeinsam über das Wasser zu kommen. Und so missverstehen die Jünger in unserem Text aus der Distanz auch das Wunder. Und daraus folgt für uns: Man kann aus Distanz Kirche nicht lebendig gestalten, leiten oder erhalten. Im Schwanken kann man nicht dem Wunder trauen. Kaum eine biblische Geschichte lehrt uns so klar wie die Sturmstillung, dass in unserem Leben plötzlich alles schwanken kann. Alles, was wir vielleicht für selbstverständlich hielten, was uns wichtig war, gerät in Schwanken. Mittendrin gleichsam auf dem Weg zum anderen Ufer, kommen Wind und Wellen auf. Völlig unerwartet, im Nu, strömen sie ins Boot, bis einem der Boden unter den Füßen entgleitet. Alle Sicherheit ist dann schnell dahin. Was bleibt, ist bei den Jüngern nur noch die elementare Frage. Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Kann es also im Schwanken Halt geben? Diese Frage, die ist doch längst unter uns da. Sie ist da, weil wir doch nahezu täglich aufs Neue erleben, dass bisherige Selbstverständlichkeiten und Verlässlichkeiten wegbrechen. Sie ist da, weil wir alle die Erfahrung machen, dass das Zutrauen in eigene Entscheidungen und Fähigkeiten herb enttäuscht worden ist. Sie ist nicht zuletzt da, weil wir zutiefst von öffentlichen Entwicklungen abhängig geworden sind und vielfach das Gefühl haben, in unserem Leben nur noch reagieren zu können. Sind also Dinge wie demografische Entwicklung oder Spaltung der Gesellschaft, sind das solche Mächte, von denen die Geschichte auch erzählt? Kommen sie wie Wind und Wellen über uns? Eins scheint hier festzustehen, liebe Geschwister. Im Schwanken müssen wir Entscheidungen fällen, deren Tragweite wir oftmals kaum einschätzen können. Und dabei wissen wir auch oft ganz genau, der Augenblick dieser Entscheidung, der verträgt das Schwanken eigentlich überhaupt nicht. Von Entscheidungsträgern wird Festigkeit, nicht Schwanken erwartet. Müssen wir also das Schwanken fürchten? Oder können wir uns darauf verlassen, dass wir auch im Schwanken Halt finden? Oder kommt es vielleicht sogar gerade darauf an, im Schwanken die Antwort offen zu halten über den, der mit im Boot sitzt und macht, dass wir eben nicht fallen? Fragen über Fragen. Ist das gut? Die Antwort ist ja. Denn, liebe Geschwister, wir haben doch eben gehört, dass die Jünger alle in der Lehre waren. Aber alle Texte und geschickte Auslegungen haben den dahinter Verborgenen nicht aufgeklärt. Und dabei waren sie doch mit ihm in einem Boot. Und auch selbst der Moment, in dem sie erlebten, wie Wind und Wellen schwiegen, auch dieser Moment hat sie nicht aufgeklärt. Den Verborgenen dahinter haben sie nicht erkannt. Es ist so, liebe Geschwister, keine Schriftgelehrsamkeit allein schließt den einen auf, der sich so langsam aufmacht, von Galiläa auf Jerusalem zuzugehen. Und es ist ebenfalls so, keine Erfahrung, und sei sie auch noch so überwältigend, findet allein zu dem, dem Wind und Wellen gehorchen. Versteht mich an dieser Stelle bitte nicht falsch. Es ist gut, schriftgelehrt zu sein. Es ist gut, sich mit der Bibel auszukennen. Und es ist hilfreich, Erfahrungen des Glaubens zu machen, Schlüsselmomente zu sammeln, die einen prägen. Es reicht nur nicht, wenn man dabei stehen bleibt. Es kann immer nur ein Anfang sein, der diese Frage auslöst. Wer ist denn dieser für mich? Und so haben alle Schriftgelehrsamkeit und alle subjektive Erfahrung immer wieder den Weg mit ihm von Galiläa nach Jerusalem vor sich, um zu erkennen, der Herrschaftswechsel, der ist schon längst vollzogen. Der neue Geist, der zum Leben verhilft, der ist schon längst da. Den müssen wir nicht mehr machen. Den müssen wir nur in uns hineinlassen. Und dann heißt es, mitgehen und folgen. Dies gilt es zu tun. Im Idealfall gemeinsam. Und genau darum wünsche ich mir eine Kirche, die den Mut hat, wieder zu ihm ins Boot zu steigen, um mit ihm aufzubrechen. Eine Kirche, die schriftgelehrt ist und schriftgemäß handelt und gerade dabei der Einladung Jesu folgt, wieder und wieder ins Boot zu steigen und mit ihm ans andere Ufer zu kommen, damit von unterwegs das Fragen neu und immer wieder neu beginnen kann. Ich wünsche mir eine Kirche, die nicht über Jesus redet, sondern ihn reden lässt und die weder durch eine Grammatik der Frömmigkeit noch durch Tradition beherrscht wird. Eine Kirche, die die Sorge um sich selbst bei Jesus aufgehoben weiß und die sich darum um andere sorgen kann. Eine Kirche, die Distanz aufgibt und Distanzierte anspricht und einlädt, um dann mit ihnen gemeinsam im Boot ans andere Ufer zu fahren. Eine Kirche, die Distanz aufgibt und frei redet, wenn Menschen Hilfe zum Leben brauchen oder ihnen Lebensraum genommen wird. Und eine Kirche, die das dann gerade auch tut, wenn sie weiß, dass das Ärger machen kann und vielleicht sogar dem öffentlichen Image schadet. Ich wünsche uns allen, liebe Geschwister, insbesondere in Wanne-Eickel, eine Kirche, die folglich nicht allein über Gottes Willen redet, sondern schlicht tut, was Nachfolge gebietet. Eine Kirche, die weniger um das eigene Image nach außen bemüht ist, aber an Antworten interessiert ist, wie man über das Wasser kommt. Zu den Menschen, mit Jesus an Bord. Und so wünsche ich mir zum Schluss gerade auch eine Kirche, die dann auch zugeben kann, dass sie ein Boot ist, das auch mal in Schwanken geraten kann, solange es seinen ganzen Halt in Christus sucht, indem alle an Bord mit ihm reden und nicht nur über ihn. Und ja, so ein Boot, das fände ich schön. In so ein Boot würde ich einsteigen. Und es wäre mir dabei auch nicht wichtig, ob es jetzt eines von 5 kleineren oder doch schon ein etwas größeres Boot wäre. Denn so imposant wie die USS Lincoln sehe es wahrscheinlich eh nie aus. Aber darum geht es auch nicht. Solange Christus mit an Bord ist und sich alle gemeinsam aufmachen, zum anderen Ufer oder vielleicht auch zu ganz neuen Ufern. In jedem Fall niemals ziellos, sondern immer auf Kurs. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.